Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er mauert Bücher ein und er demonstriert damit die Feindschaft aller Diktaturen gegen die Macht der Fantasie. Er verkauft seine Signatur per Zentimeter und er illustriert damit, wie sehr der Kunstbetrieb auf finanzielle Werte fixiert ist. Er ist hierzulande noch kaum bekannt und gehört doch zu den bedeutenden Konzeptkünstlern der Gegenwart. Luis Kamnitzer, 1937 in Lübeck geboren, in Uruguay aufgewachsen, heute lebt er in New York. Barbara Basting hat den Künstler während seiner umfangreichen Retrospektive in der Daros Latin America Collection in Zürich getroffen.
Offenes Denken und alternative Ordnung zu suchen und spekulieren, müsste schon ganz am Anfang in der Schule gehen. Das interessiert mich mehr. Das hat viel mehr Effekt als ein kleines Bildchen an der Wand. Man kann Kunst als Produzent machen oder man kann Kunst als Kulturveränderung machen. Und ich bin kein Produzent. Mich interessiert die Kultur. Ich finde, Kultur ist kollektiv und es ist arrogant zu denken, dass ich als eine Person Kultur verändern kann. Und für mich ist Kunst wie Logik oder Metaphysik, also eine Methodologie, um Wissen zu vergrößern. Und es ist die Zone, wo man über alternative Ordnung spekulieren kann. Und man kann sich immer fragen, was würde passieren, wenn? Was eine sehr wichtige Frage ist für mich. Aber dass das Kunst heißt, ist an sich mir ganz egal. Ich habe Probleme mit der sogenannten politischen Kunst. Ich bin ein expressionistischer, konzeptueller Artist.
Das alles, sagt Luis Kamnitzer, anlässlich unseres Rundgangs durch seine Ausstellung in der Zürcher Daros Lateinamerika Collection. Es ist ein anspruchsvolles Programm, das er da so ganz nebenbei formuliert. Er will das offene Denken fördern, über alternative Ordnungen spekulieren, die Kunst nicht im Produkt suchen, sondern in der Veränderung unserer Kultur. Und schließlich will er die Kunst als Methode verstehen, um unser Wissen zu vergrößern. Luis Kamnitzer, geboren 1937 als Ludwig Kamnitzer in der Hansestadt Lübeck, aufgewachsen in Uruguay und heute in New York zu Hause, zieht mit solch markanten Aussagen die klassischen Register des politischen Künstlers, selbst wenn er den Begriff beargwöhnt. Denn sein Ideal vom besseren Menschen gehört genauso wie die Idee von der alternativen Ordnung zum Arsenal des politisch-utopischen Denkens. Und aus diesem speiste sich auch die ästhetische Moderne, die bis in die 70er Jahre hinein die Welt verbessern wollte. Natürlich sind diese pathetischen Ziele inzwischen ziemlich in Misskredit geraten. Sie gelten als naiv und von den Zeitläufen überholt. Umso mehr stellt sich heute die Frage, ob auch Luis Kamnitzers Konzeptkunst inzwischen Patina angesetzt hat. Die Antwort lautet entschieden nein. Denn sein Werk ist so philosophisch fundiert wie konsequent in der Haltung und es besticht mit einer zeitlos anmutenden analytischen Schärfe, mit hintergründigem Witz und einer Ökonomie der Mittel, die wiederum als sehr zeitgemäß erscheint. Luis Kamnitzer missfällt der Begriff der politischen Kunst übrigens nicht von ungefähr. Er mag ihn deswegen nicht, weil sich dahinter oft billige Meinungsmache verbirgt. Doch wenn mit politischer Kunst eine Kunst der Reflexion über die Gegenwart gemeint ist, dann ist Kamnitzers Werk politisch. Und abgesehen davon reagiert der Künstler immer wieder direkt auf den politischen Alltag. So hat er in ein Kartenspiel der amerikanischen Armee von 2003, das die damals auf der Abschussliste der Amerikaner stehenden Mitglieder der irakischen Regierung zeigt, eine Karte eingefügt, auf der steht Luis Kamnitzer, Artist. Mit anderen Worten, auch der Künstler ist schnell im Spiel, wenn es um einfache Feindbilder geht. Besonders beklemmend war Kamnitzers düstere Arbeit über die Folter in Uruguay, mit der er an der Kasseler Documenta von 2002 prominent vertreten war. An diese raumgreifende Installation erinnert in der Zürcher Daros Collection nur ein kleineres Zitat. Zwei mit Büchern zugemauerte Fensteröffnungen.
Das war eben die Idee, dass Bücher wie Ziegel benutzt werden, um ein Fenster zu schließen, statt zu öffnen.
Die Bücher als Chiffre für Kultur, für die Erweiterung des Horizonts sind zwar noch sichtbar, aber zugleich ist ihre Lektüre unmöglich geworden, buchstäblich verbaut. Kamnitzer erinnert daran, dass noch jedes kultur- und bücherfeindliche Regime am Ende auch ein menschenverachtendes Regime war. Ein aktuelles Projekt von Luis Kamnitzer, das derzeit in der Zentralbibliothek Zürich zu sehen ist, transportiert diese Thematik in unsere Gegenwart, in der das Buch, zumindest in unseren Breitengraden, weniger von Diktaturen als von der Medienrevolution bedrängt ist. Kehren wir zurück zu Kamnitzers Arbeit über die Folter in Uruguay, zu der auch die blickdichten Bücherfenster gehören. Darin spiegelt sich Kamnitzers Biografie. Denn viele seiner Freunde landeten nach dem Militärputsch von 1973 in uruguayischen Foltergefängnissen und ihm selber gelang es nur durch Glück und Zufall, rechtzeitig in die USA zu entkommen. Und damit wiederholte sich für ihn ein Stück weit das Schicksal seiner Eltern. Denn diese flohen als Juden nach der sogenannten Reichskristallnacht 1938, in der auch Bücher missliebiger Autoren verbrannt wurden, nach Uruguay.
Nach der Kristallnacht, da kam auch die Polizei, wollte mein Vater, also der war unter Arrest, der war dann in Berlin und das war schon eine komplizierte Geschichte. Und die wollten erst zu den Staaten, aber die Staaten waren ebenfalls antisemitisch und haben keine Visa gegeben. Und dann haben sie zufällig den Konsul von Uruguay kennengelernt und der war sehr offen und sehr nett und hat uns sofort reingelassen.
Im Gepäck der Kamnitzers war ihre Bibliothek. Und Luis Kamnitzer wuchs zweisprachig und mit deutscher Literatur auf. Und er erzählt über die Gespaltenheit, die das zur Folge hatte.
Ich habe im Grunde keine Beziehung zu Deutschland. Also meine Eltern haben beschlossen, zu Hause Deutsch zu sprechen, sodass ich eine zweite Sprache habe, aber nicht wegen irgendeiner Tradition. Und das kam mir auch zugute auf eine Art. Aber im Grunde habe ich, also denken habe ich auf Spanisch gelernt.
Doch nicht seine ganze Familie konnte sich retten.
Also ich weiß nur, als wir erfahren haben, dass meine Großeltern im KZ gestorben sind. Da war ich 7, 8 Jahre alt oder weniger, ich weiß nicht mehr. Aber also es war schon dramatisch, ja.
Kamnitzers Großeltern schätzten wie viele gut integrierte Juden in Deutschland die Lage völlig falsch ein.
Also niemand hat geglaubt, dass es so schlimm wird. Und die waren in Lübeck, die hatten ein Modegeschäft, was sehr angesehen war. Die waren in der Kommerzkammer und so weiter, also die fühlten sich in der oberen Klasse und dachten, und Lübeck war auch als asiatische Stadt ziemlich unabhängig in dem Sinne. Also fühlten sie sich protected und fanden, sie sind zu alt, um umzusiedeln, nicht? Ich weiß nicht, wie alt sie waren damals und haben beschlossen, da zu bleiben.
Dank seiner Deutschkenntnisse kam Kamnitzer 1957 mit einem Stipendium an die Münchner Akademie der Künste und machte dort eigenartige Erfahrungen.
Als ich nach Deutschland dann kam, als ich 19 war und 20, war ich wie ein Tourist. Also ich habe da Sachen nicht verstanden und in perfekten Lübecker Deutsch Fragen gestellt von Ausländern, nicht? Also es war eine ganz merkwürdige Konnexion mit den Leuten. Dann haben sie auch erfahren, ich war in Deutschland geboren und so weiter. Also da konnte man auch sehen, die dachten ja, der muss Jude sein und weggegangen. Nicht? Und ich dachte nach dem Alter, der muss ein Nazi sein und so weiter. Also das waren so ungesprochene Dialoge, die das nicht in 57 München war noch in Ruine teilweise. Leute haben noch Margarine gegessen und falschen Kaffee getrunken. Der Krieg war noch zu fühlen, zu spüren.
Natürlich stellt sich angesichts dieser Biografie die Frage, ob Kamnitzers politischer Zugang zur Kunst generell in seiner Familiengeschichte verankert ist. Kamnitzer selber sieht diesen Bezug nicht. Er verweist vielmehr auf seine Ausbildung im damals sehr aufgeschlossenen Uruguay.
Die Kunstschule, da war ich 16, als ich in die Kunstschule kam, die war anarchistisch. Die Schulen in Uruguay hatten alle eine Tendenz, also Law School war kommunistisch, Architektur war trotzkistisch und so weiter. Das war ganz merkwürdig. Und dadurch, von jung an, hatte ich anarchistische Tendenzen im Sinne von Martin Buber und so weiter. Also nicht syndikalistisch Anarchie, sondern ethische Anarchie. Und mit 17 war ich auch schon militant unter den Studenten. Und also politisch einbezogen, nicht? Zur Verzweiflung meiner Eltern.
Als Radikaler im ursprünglichen Sinn, als einer, der an die Wurzeln geht, erweist sich Kamnitzer auch in seinen Arbeiten. Eines seiner zentralen Themen ist dabei die Analyse des Verhältnisses von Sprache und Macht. Denn indem wir Dinge benennen, üben wir Macht über sie aus. Luis Kamnitzer erklärt eine dieser Arbeiten in unserem Gespräch.
Also das war ein Spanisch-Bild-Lexikon. Das hat so 67 angefangen und das habe ich dann weitergeführt. Und das sind so kleine Bilder und dann einfach Worte, die zum Bild passen könnten.
Können Sie vielleicht die Worte
also
vorlesen?
Ein Viereck und da steht Tisch und Platz und Loch, Prisma, Decke.
Also auf Spanisch steht
es da. Auf Spanisch, aber ich übersetze schnell und so weiter. Nicht? Aber im Grunde ist es nicht ein richtiges Lexikon, sondern es unterstreicht, dass jeder Sinn geben kann. Also Worte sind willkürlich und die Macht, Worte oder Namen zu geben, ist an sich in jedem drin. Man muss nicht alles annehmen, wie es kommt. Und in dem Sinne sind alle meine Werke ein bisschen über entmachtend und Macht dem Viewer, dem Beobachter weiterzugeben.
Und das ist ja wie dieser Linguistik-Turn, den es auch in der Wissenschaft gab.
Ja, das
in
ist
dieser
parallel
Zeit.
Eben. Ja, also de Saussure und Jacobson und so weiter waren Punkte, Referenzen.
Also die Analyse der willkürlichen Bedeutungszuweisung eigentlich als Grundlage für eine Machtanalyse, das ist so in den 60er Jahren eine sehr typische Bewegung gewesen.
Ja, und ich bin von der Zeit in dem Sinne. Aber ich war vorher ein Expressionist und 1966 habe ich angefangen, konzeptuell zu arbeiten mit eben Worte.
Wie stark unsere Interpretation der Wirklichkeit von Sprache abhängt, zeigt auch eine Wandinstallation mit lauter Abfällen, die mit handgeschriebenen Bezeichnungen wie der Wandel versehen sind.
Was mich interessierte, war, dass es ist egal, welches Objekt mit welchem Titel, der Beobachter fängt an, Sachen reinzulegen, die sehr tiefgründig sind und philosophisch und so weiter.
Wir haben ein Beispiel hier, das heißt der Wandel. Da sieht man einen Zigarettenfilter und drunter den Zettel der Wandel. Oder ein anderes Beispiel, was haben wir hier noch?
Die Einstein und das Dogma.
Ja.
Hier ein kaputtes Papierstück und die Lüge steht drunter und so weiter. Aber wenn ich das alles jetzt anders mache, hält es weiter durch. Was da passiert ist, ich gebe an sich eine chaotische Situation und der Beobachter will kein Chaos und bringt seine eigene Ordnung rein, was gut ist.
Und diese Arbeit machen Sie an verschiedenen Orten jeweils neu mit dem jeweils aktuellen Müll, den Sie finden?
Ja, also original waren das 20 und hier sind es 40. Ein paar, also das gehört auch daraus und die haben den Originalmüll und die Originaltitel aber in Spanisch. Und für diese Wand habe ich das einfach größer gemacht und auf Deutsch.
Kamnitzers künstlerisches Nachdenken über die Bedeutung von Wörtern und Namen hat ihn nicht zuletzt zur Auseinandersetzung mit der Macht des Künstlernamens geführt. Sie kristallisiert sich in der künstlerischen Signatur und diese steht dann auch im Zentrum einiger seiner Arbeiten.
1971 habe ich angefangen, meine Unterschrift per Zentimeter zu verkaufen, weil im Grunde im Markt die Unterschrift vom Künstler das Wichtigste ist. Da dachte ich, dann kann ich mir die ganze Arbeit sparen, ein Objekt zu machen und nur die Unterschrift zu verkaufen. Es war nicht sehr erfolgreich.
Aber darauf kam es Kamnitzer auch gar nicht an, denn schon früh sah er die Fesseln des Marktes.
Ich habe an sich nie von der Kunst gelebt. Es war schon, als ich 17 war, hatte ich entschlossen, dass ich nicht eine Familie von meiner Kunst ernähren will.
Und war das ein Entscheid, weil Sie gesehen haben, wie sich der Markt entwickelt oder warum kam
es? Es waren mehrere Sachen. Also in Uruguay waren vielleicht 2 oder 3 Künstler, die vom Markt leben konnten. Nicht? Im Grunde war es Unsinn, dass eine Kunstschule existierte, die Künstler produziert, die dann aber nichts machen können und nur auswandern können wie ich. Also das war ein Problem. Aber das wichtige Problem war, ich hatte Angst, dass wenn ich ein Stück verkaufe, dass ich das dann nochmal mache und nie wissen werde, ob ich es nochmal mache, weil ich das verkauft habe oder weil die Investigation, also die Recherche, noch nicht fertig war. Und das ist eine Korruption, die man nicht kontrollieren kann. Und das wollte ich nicht durchmachen.
Sie haben ja auch entsprechend sich mal geäußert in einem Artikel, dass die Idee, wenn man sie dann perpetuiert, wenn man sie nochmals und nochmals wiederholt, eigentlich einen auch als Künstler fertig macht. Also das Beispiel, an das ich mich erinnere, was auch jedem schnell einleuchtet, ist Chagall, also seine schöpferische Fähigkeit hat aufgehört in dem Moment, wo er sich selbst reproduziert hatte.
Ja, tatsächlich, als ich in München war, war eine große Ausstellung im Haus der Kunst von Chagall. Und die hat auch einen großen Impact gegeben. Also ich habe mir versprochen, nie zu dem Punkt zu gehen. Und ich dachte an sich, dass ich, wenn ich 40 bin, aufhöre, Kunst zu machen. Sowieso. Aber habe ich nun nicht. Aber ich habe, glaube ich, nicht mich repetiert.
Tatsächlich zeichnet sich Kamnitzers Œuvre auch dadurch aus, dass er seine Ideen nicht wiederholt. Selbst wenn das Nachdenken über die Entstehung von künstlerischem Wert sich durchs Werk zieht. Da sehen wir etwa einen einfachen roten Wollhandschuh hinter Glas, daneben 11 Unterschriften und Preisangaben, sowie einen Brief Kamnitzers an seine Kollegen.
Da war ich in Kolumbia 1979 und habe ich viele bekannte Künstler angefreundet irgendwie. Und da habe ich beschlossen, dass ich all diese Künstler, das sind was, 10, 3, 6, 11, habe ich sie gebeten, das Handschuh anzuziehen und dann auszurechnen, wie viel mehr wertvoll das Handschuh wird, weil die Hand des Künstlers es berührt hat. Und das ist auch an sich eine Kritik der Kunst. Also eine Kopie ist natürlich viel weniger wert als ein Original, auch wenn man nicht unterscheiden kann. Und der Unterschied ist, dass der Künstler das eine berührt hat und das andere nicht. Und ein unterschriebenes Picasso ist mehr wert als ein nicht unterschriebenes Picasso, weil eben mehr Künstlerzeit in der Berührung war. Also es ist eine wunderbare fetischistische Angelegenheit. Je länger der Künstler es berührt, wertvoller wird es. Und das war eben im Handschuh drin.
Aber auch Kamnitzer weiß, dass die künstlerische Kritik an diesen Marktmechanismen ein Stück weit wohlfeil ist.
Dadaismus wollte das auch und jetzt sind es teure Werke. Also das System ist unheimlich stark und im Grunde passiert es mit mir auch auf einmal. All diese Sachen sind sehr teuer und stört mich nicht, weil ich das Geld bekomme.
Man könnte dem Künstler hier Zynismus vorwerfen, würde er nicht zugleich offenlegen, dass es ohne diesen Zynismus in der Kunst nicht geht. Es sei denn, der Künstler würde wieder zum Handwerker. Und auch dies zeigt Kamnitzer. Eine seiner Arbeiten in Zürich besteht aus zwei großen grauen Quadraten, die direkt auf die Wand gemalt sind. Im linken Quadrat klebt die Rechnung des Malermeisters, der es ausgeführt hat. Im rechten liest man den Preis des Künstlers für dieselbe Arbeit, aufgeschlüsselt in Material- und Konzeptkosten.
Ich glaube, das wäre das wichtigste Stück. Da sind zwei große Vierecke auf der Wand gemalt, in Grau. Und das linke Viereck hat ein professioneller Wandmaler gemacht. Und das rechte Viereck habe ich gemalt als Künstler. Und seins ist also Wandmalerei und hat einen unglaublich teuren Preis von 554 Franken, was mich sehr gewundert hat. Finde ich viel. Aber meins ist Kunst. Und obwohl er sehr kritisch war, weil hier Streifen sind und Flecken, aber weil es eine Wandmalerei ist, originale Wandmalerei, ist meins im Total 22.400 Franken.
Dollar steht da ja sogar.
Ja, Dollar, gut. Ja. Also es ist ja beinahe dasselbe.
Und das, da steht also Surface so und so viel Quadratzentimeter.
Ja, ich habe das gemessen und dann meine Zeit drin und Material, die so ungefähr wie seine sind. Aber mein Konzept ist natürlich viel mehr und meine Unterschrift ist viel mehr.
Die
und
kostet $815,67. Warum kommen Sie auf diesen Preis?
Weil ich meine Unterschrift gemessen habe und die war original $2,73 pro Zentimeter, aber das war 1971 und der Preis ist gestiegen.
Der Preis für Louis Kamnitzers Kunst ist seit 1971 stetig gestiegen. Hat das denn nur mit der Wertsteigerung seines Konzepts zu tun?
Nee, das Wichtigste ist die Kommission. Also der Konzept ist gestiegen, weil es jetzt im freien Markt ist. Und die Kommission von der Galerie ist 50%. Also sind die Kosten doppelt so viel, wie sie wirklich sind.
Kamnitzers Reflexion über die Marktmechanismen ist nur ein Teil seines politischen Blicks auf die Welt. Und fast immer kommt dieser in leicht ironisch-spielerischer Form daher. Da ist etwa eine große Fotografie eines Kompasses zu sehen.
Dies ist ein Kompass und ein Englisch-Kompass. Und da habe ich, wo West stand, habe ich Best, also das W mit einem B gewechselt. Aber es sieht echt aus und es ist so eine Kritik für den westlichen Chauvinismus, dass alles vom Besten besser ist.
Die Arbeit zeigt, dass Kamnitzer bisweilen das Plakative nicht scheut. Denn der Zweck der Kunst steht für ihn fest.
Kunst ist Manipulation. Ich muss es nur so machen, dass der Betrachter denkt, dass er selbst die Entschlüsse fasst. Ich lege da die Grenzen, in denen der Betrachter frei ist und über die er nicht gehen kann. Das ist meine Funktion. Aber die Grenzen sind so gelegt, dass der Betrachter die Grenzen nicht sieht und denkt, dass er total frei ist.
Und angesichts all der pfiffigen Einfälle Kamnitzers stellt sich schließlich die Frage, wie er auf seine Ideen kommt.
Auf einem Spaziergang oder denken Sie da sehr lange?
Ja, ein kleiner Engel kommt auf meine Schulter und flüstert mir ins Ohr.
Aber der Prozess, bis es dahin kommt, der ist ja wahrscheinlich anders. Das sind wahrscheinlich Lektüren oder ich weiß nicht, wie geht das genau?
Ja, das stimmt nicht mit dem Engel. Aber
schade.
Ja. Manche Ideen kommen einfach, aber ich glaube nicht an Intuition und Muse, sondern mehr an Fokus. Und ich weiß nicht, ob ich heute das kann, aber ich konnte mich hinsetzen und mich konzentrieren und eine Idee haben. Und die Idee würde dann kommen von Konditionen, in denen ich denke. Nicht? Und sehr oft, wenn jemand mich anruft, sagt, hör mal, wir haben eine Ausstellung für so und so, kannst du was machen? Das ist schon eine limitierte Zone, die mir vorgegeben wird, in der ich denken kann. Und obwohl im Moment mit der Unterhaltung meine Reaktion ist, nee, das interessiert mich nicht. Beim Aufhängen habe ich schon eine Idee. Also ich bin irgendwie trainiert. Und ich glaube nicht, das hat nichts mit Talent zu tun, sondern nur mit Denkdisziplin. Ein Mathematiker denkt nur an mathematischen Beziehungen, ein Künstler denkt an andere Beziehungen. Und das ist ein Training. Ich glaube, jeder kann das machen.
Ob das so einfach ist, das ist nicht so sicher. Sicher ist jedoch, dass Kamnitzers sprachlich-visuelle Denkspiele den Betrachter schalkhaft herausfordern. Und so vehement Kamnitzer sich gegen plumpes Politisieren in der Kunst wendet, so sehr ist er an einer diskreteren Form der politischen Kunst interessiert, in der die Kunst als Katalysator wirkt.
Ich habe Probleme mit der sogenannten politischen Kunst, weil im Grunde, was wir unter politischer Kunst verstehen, nur ausgibt, was der Künstler glaubt. Und im Grunde geht niemand das an. Also niemand soll interessiert sein, ob ich an Krieg glaube oder gegen Krieg bin. Das ist meine Meinung. Aber als Künstler, wenn ich gegen Krieg bin, will ich, dass der, der für den Krieg ist, sich umdreht und gegen Krieg wird. In dem Sinne ist die Konversion vom Beobachter die Probe, ob meine Kunst gut ist oder nicht. Und nicht das Verständnis vom Beobachter über, was ich denke. Was ich denke, ist unwichtig. Was mich mehr interessiert, ist das Prozess der Erziehung als das Prozess der Kunst. Also ich finde, all dies offenes Denken und alternative Ordnung zu suchen und spekulieren, müsste schon ganz am Anfang in der Schule gehen. Das interessiert mich mehr. Das hat viel mehr Effekt als ein kleines Bildchen an der Wand.
Kamnitzer ist sehr konsequent. Und das ist neben der Eleganz und Leichtigkeit eine der großen Qualitäten seines Werks. Er ist so konsequent, dass er sich selber nicht mehr als Künstler bezeichnet. Auf seiner Visitenkarte steht Louis Kamnitzer, Pedagogical Advisor, pädagogischer Berater. Und damit sind wir auch vollends in der Gegenwart angekommen. In einer Gegenwart, in der die Kunst und die Kultur wieder einmal dabei sind, ihre Funktion für die Gesellschaft neu zu definieren. Sie wie Louis Kamnitzer als Ort einer konsequenten Haltung, des Nachdenkens und der Offenheit zu verstehen, ist da auf jeden Fall eine starke Option.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.